1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Unser Gast kommt von den Osterseen, von denen ich gebe zu, vorher noch nie was gehört hatte. Und dann habe ich sie auch erst in irgendwelchen pazifischen Weiten vermutet. Dabei liegen sie gleich in Bayern, beim Starnberger See, also gar nicht so weit weg. Am Ufer der Osterseen lebt und arbeitet die Traumforscherin und Therapeutin Ortrud Gröhn, die ich herzlich begrüße. Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Gröhn. Guten Tag.
Danke, ich bin gern gekommen.
Sind die Osterseen zum Träumen schön, Frau Gröhn?
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber der ganze See träumt.
Ums Träumen geht es heute bestimmt. Ob das immer schön ist, das Träumen, ist eine andere Frage. Es geht bis 12, aber auch bestimmt nicht nur ums Träumen. Also bleiben Sie hübsch wach.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit Ortrud Gröhn, die Träume erforscht und mit ihren Erfahrungen anderen hilft, die eigenen Träume zu verstehen und zu nutzen, die aber auch als Unternehmerin Beträchtliches geleistet hat. Am Ufer der bayerischen Osterseen hat sie aus einer alten und spartanisch einfachen Mühle ohne Wasser und fast ohne Strom, glaube ich, die moderne Herz- und Kreislaufklinik Lauterbacher Mühle entstehen lassen. Frau Gröhn, Sie könnten jetzt im 85. Lebensjahr am Seeufer sitzen und mit Fug und Recht stolz sein auf Ihre Werke und Däumchen drehen. Warum würden Sie das aber wohl als Zumutung empfinden?
Weil mir das Leben keinen Spaß macht, wenn ich nicht immer neugierig sein kann auf was Neues. Ich brauche eine lebendige Zukunft und keine Rückwärtsschau. Neugierde unendlich.
In Ihrem jüngsten Buch geht es um Ihre Arbeit und auch um Ihr Leben. Es heißt, ich habe einen Traum. Was hat er zu bedeuten? Und ist aus Gesprächen mit zwei Journalisten entstanden, die es dann auch geschrieben haben. Sie haben schon eine Reihe von Büchern in die Welt gesetzt, zum Beispiel Pflück dir den Traum vom Baum der Erkenntnis und Leben ist eine Kuh, die dauernd ihr Euter füllt. Warum haben Sie dieses Buch nicht selbst geschrieben?
Ich habe gemerkt, wenn ich erzählen kann, bin ich lebendiger. Beim Schreiben verliert sich ein Stück der sinnlichen Kräfte, die man aber braucht, um Menschen zu berühren. Und darum war ich richtig glücklich, dass der Vorschlag kam. Und da bin ich voll drauf gesprungen.
Sie sind auch im 85. Lebensjahr öffentlich immer noch sehr aktiv. Sie halten Vorträge, geben Seminare, nehmen sich Zeit für Gespräche wie dieses. Obwohl das alles bestimmt anstrengend ist. Was beflügelt Sie?
Die Begeisterung. Einfach die Begeisterung, weil der Traum ist ja immer etwas Neues. Jeder Traum ist wieder ein Abenteuer des Erkennen-Müssens und Dürfens.
Letztes Jahr zum Amtsantritt Obamas haben Sie im Zeitmagazin auch mal Träume von Lesern analysiert, in denen Obama vorkam. Was erhofften Sie sich davon? Das Honorar wird es kaum gewesen sein, nehme ich an.
Das kann ich Ihnen sagen. Obama war ja uns damals sehr nahe gekommen durch die Wahrhaftigkeit, die aus ihm spricht. Er hat also was ganz Unbestechliches. Er ist nie polemisch. Und da war ich gespannt, wie die Träume, die Obama enthalten, den Träumer lenken, zu seiner eigenen Wahrheit zu finden und die eigene Wahrheit auch wirklich zu leben und auszudrücken und sich nicht zu scheuen, so offen zu sein wie Obama. Und die Träume haben dann gezeigt, wie schwer es einzeln geworden ist, genauso konsequent zu sich selbst zu stehen, wie es Obama damals getan hat.
Passiert es häufig, dass herausragende Personen in Träumen auftauchen?
Ja, besonders dann, wenn ein Träumer sich mit einer Persönlichkeit gerne identifiziert oder besonders kritisch ist. Das kommt häufig vor.
Der Volksmund sagt, Träume sind Schäume und das wirkliche Leben ist etwas anderes. Sind Träume tatsächlich nicht so ganz von dieser Welt?
Das ist ein uralter Gedanke immer wieder bei den Menschen, dass das nur ein Nervengewitter in uns ist, diese Traumsprache. Dabei ist es die tiefste spirituelle Sprache, die ich überhaupt kenne. Ich kenne nichts Genaueres, nichts Liebevolleres, nichts Tieferes an Sprache, um den Menschen zu erreichen, der irgendwo in Not ist oder sein Leben noch nicht genug erkannt hat.
Sie mögen das Wort Traumdeutung nicht. Warum nicht?
Deutung hört sich immer so von oben herab an, als ob ich schon wissen kann, was der Träumer geträumt hat. Das kann ich gar nicht. Meine besondere Arbeit ist, mich sauber in die sachliche Seite eines Bildes hineinzufragen und mit diesem Inhalt den Träumer zu fragen nach seinen eigenen Problemen in diesem Bezug. Also wenn er zum Beispiel von einem Pferd träumt, dann weiß ich, da geht es um Vitalität. Und dann kann ich mich mit diesem Inhalt leichter in den Träumer hineinfragen.
Die Traumforscherin und Therapeutin Ortrud Gröhn, gleich schauen wir auf ihre Anfänge. Unser Gast Ortrud Gröhn wurde 1925 in Berlin geboren, als ältestes von später 4 Kindern und als Tochter eines Elternpaares, das schon früh Adolf Hitler und seinen Ideen verfiel. Wenn Sie an Ihre ersten Kinderjahre denken, Frau Gröhn, was kommt Ihnen dann in den Sinn?
Ich hatte gar keine Erinnerung an diese Zeit, aber die Träume haben mir das wieder in Erinnerung gebracht und mir gezeigt, wie sehr ich darunter gelitten habe, dass meine Eltern in dieser Nazi-Zeit, das waren die 20er Jahre, wo das ganze Programm entwickelt wurde, immer unterwegs waren und mich als Vierjährige schon verantwortlich machten für den 2-jährigen Bruder, der zu Hause blieb. Und dieses Verantwortungsgefühl, das hat sich in mir so festgesetzt, dass ich lange, lange darunter gelitten habe oder vielleicht manchmal auch noch leide, dass mein Pflichtgefühl stärker ist als meine Lust am Leben.
Ihr Vater war von 1930 bis 1933 stellvertretender Gauleiter von Berlin, also Goebbels zweiter Mann. Er saß für die NSDAP im Preußischen Landtag und im Reichstag, war Staatskommissar für das Schulwesen in Berlin, wurde 1941 freiwillig Soldat und 1944 noch zum Oberbürgermeister von Görlitz ernannt. Wie stolz waren Sie damals auf Ihren Vater?
Ich war nie stolz. Ich habe meinen Vater geliebt. Ich habe überhaupt nicht erkannt, was da passiert. Die Kritik von außen wurde mir gar nicht gebracht, weil die alle Angst hatten davor, weil der eben Stellvertreter von Goebbels mal gewesen ist.
Den Zusammenbruch erleben Sie dann auch in Ihrer eigenen Familie. Der Vater wird bald nach dem Krieg hingerichtet, die Mutter erblindet und stirbt kurz nach ihrem Mann. Einer ihrer Brüder war gefallen. Sie waren dann nach dem Krieg eigentlich verantwortlich für ihre Familie. Das war Stress genug. Wie sind Sie da diesen Nazi-Geist losgeworden?
Merkwürdigerweise an einem einzigen Tag, wie der Krieg zu Ende war, habe ich mich hingesetzt und darüber nachgedacht, was liegt eigentlich hinter dir? Habe diese ganze grauenvolle Taktik dieser Regierung angefangen, wirklich zu durchschauen und habe mich radikal davon trennen können.
In Hamburg lernen Sie dann Ihren Mann kennen, 28 Jahre älter war er, glaube ich. Sie heiraten, geben Ihr Literaturstudium auf, müssen immer mehr in seinen Betrieben mitarbeiten, die nicht laufen. Ihre Tochter wird geboren dann in den 50er Jahren und dann werden Sie psychisch so krank, dass Sie in eine Klinik kommen. Eine Zeit lang fesselt man Sie sogar ans Bett. Die Psychose dauert 2 Jahre. Kurz vor dem Tod Ihres Mannes 1964 haben Sie die Krankheit überwunden. War das die schlimmste Zeit in Ihrem Leben?
Ich möchte sagen, die härteste Zeit. Damals haben die Ärzte nicht erkannt, wie man mit einer Psychose umgehen kann, die so akut ausgebrochen ist wie bei mir. Ich habe eigentlich in dieser Zeit eine tiefere innere Kraft gefunden, mit den Bildern selbstständig umzugehen, die mir da auferlegt worden sind. Und zwar habe ich mich selbst befreit, genauso wie damals von den Nationalsozialisten. Ich konnte nach Hause gehen, ich habe ein paar Wochen später die Klinik aufgebaut.
Ihr Mann starb, hinterließ Ihnen viele Schulden und Sie mussten damit zurechtkommen, schafften das auch mit Hilfe. Und dann beginnt die bessere, vermute ich mal, die selbstbestimmte Zeit in Ihrem Leben. Wie kamen Sie dann auf die Träume?
Auf die Träume war ich schon vorher gekommen, sogar schon vor dieser psychotischen Zeit. Ich war da in einer tiefen Krise, weil mich das Pflichtbewusstsein fast kaputt gemacht hat. Und dann bin ich sogar von Dürkheim nach Dortmundsrotte gefahren. Und der hat mir geholfen. Ich bekam damals einen Pferdetraum, wo mein Pferd völlig verlaust im Stall stand. Und da guckte er mich nur an und sagte, was ist für Sie ein Pferd? Ich sage, Freiheit pur, das ist das Schönste, was es gibt. Und dann sagt er, ja, und wie sieht es bei Ihnen aus? Und da wusste ich, das Gleichnis des Pferdes ist ein Teil meines Innern, das ich habe verwahrlosen lassen. Und so bin ich natürlich neugierig geworden.
Ortrud Gröhn in HR1. Zu den Träumen kommen wir gleich.
As I lay me down, heaven hear me now.
Mit Fritz Reichert und der Traumforscherin Ortrud Gröhn. Frau Gröhn, hören Sie im Traum auch mal Musik?
Leider nicht. Das ist mir noch nicht gelungen.
Was bedeutet Musik im Traum?
Ich habe einmal einen ganz wunderbaren Traumsatz über Musik bekommen. Schau dir dein Leben an, Johann Sebastian Bach. Das war der Traumtext. Und da wusste ich, ich muss mein Leben in diese schöne Ordnung bringen, die Bach in seiner Musik ausdrückt.
Das heißt, Musik ist Ihnen auch sonst wichtig, vermute ich?
Ja.
Sie hören nur klassische Musik, habe ich gehört. Damit können wir in HR1 nicht dienen. Aber ich denke, wir haben einen Titel im Repertoire, dem sich auch Ihre Ohren nicht verschließen. Gesungen von amerikanischen Vätern und Müttern. Dream, a little dream of me heißt das schöne Stück. Der Text ist natürlich amerikanisch und ich habe im Internet mal auf Übersetzen geklickt und dann kam das Folgende dabei raus. Sterne funkeln hell, über sie scheinen Nachtlüfte zu flüstern, I love you. Vögel zwitschern in der Maulbeerbaum, dream a little dream of me, say nighty night und küsse mich, just hold me tight und sagen mir, dass du miss me, während I'm alone und blau wie nur möglich, dream a little dream of me. Sie hören, Frau Gröhn, wir haben da eine echte Perle für Sie. Auf Amerikanisch klingt das aber viel schöner. Sind Sie einverstanden?
Ja, warum nicht?
Dann kommen jetzt die Mamas und Papas mit dream a little dream of me. Ortrud Gröhn ist bei uns, die Traumforscherin und Traumtherapeutin von der Lauterbacher Mühle an den Osterseen südlich von München. Frau Gröhn, Träume sind bestimmt ein weites Feld. Träumen wir eigentlich nur beim Schlafen?
Es gibt auch sogenannte Wachträume für mich. Und zwar mitten in der Nacht komme ich manchmal in Trancezustände, wo Traum und Wirklichkeit sich vermischen. Und dann beginnt ein sehr tiefes Nach-Innen-Hören. Und diese Texte, die ich dann höre, schreibe ich auf.
Worum ranken sich unsere Träume?
Unsere Träume wollen uns lebendiger machen. Es geht immer darum, das Leben überhaupt mal zu begreifen, wie lebendig Leben sein kann. Jeder hat irgendwelche Blockaden in sich, Ängste, die er mit Schutzhaltungen versieht, damit er nicht in die Unsicherheit fällt und merkt es oft gar nicht mehr, weil das eigentlich ein lebenslanger Prozess ist, schon aus der Kindheit kommt. Und er ist gewohnt, sich so zu verhalten. Und jetzt fangen die Träume an, das aufzubrechen und ihm zu zeigen, wie viel Leben er verliert, wenn er nicht versucht, seiner Sehnsucht, seinen tiefsten Bedürfnissen mehr Raum zu geben.
Ich zitiere Sie mal eben. Träume weisen den Weg, wie wir uns von Problemen befreien können. Warum machen die das?
Ich denke, wir sind alle verbunden mit der spirituellen Ebene. Die Traumtexte und die Traumkompositionen sind so ungeheuer intelligent in ihrer Aussage. Da werden Bilder kombiniert, nur um uns zu zeigen, wo unsere Verletzungen stattgefunden haben, wie wir die Verletzungen auflösen können. Das ist eine Sprache, die wir Menschen gar nicht erfinden können. Und ich wehre mich total dagegen, dass das heißt, das machen meine Neuronen da oben.
Wann nutzt ein Traum?
Träume sind eine ungeheure Aufforderung, dem Leben viel bewusster nachzugehen und viel bewusster zu lernen, was mich glücklich macht.
Albträume zum Beispiel wirken unmittelbar. Ich bekomme Angst, auch wenn ich sie gar nicht verstehe.
Die Albträume sind eigentlich die schwerste Aufforderung, endlich etwas für sein eigenes Leben zu tun. Die Menschen sprechen dann über ihre Albträume und vielleicht hilft schon das Gespräch, dass sie sich mit dem Thema, das sie in sich nicht bewältigt haben, besser anfangen auseinanderzusetzen. Im tiefsten Innern finde ich Albträume deswegen so kostbar, weil sie direkt den Fokus setzen, was habe ich jetzt zu ändern, und drück dich nicht länger davor.
Gibt es Regeln und wiederkehrende Abläufe unserer Träume? Also wie ordentlich träumen wir sozusagen?
Es ist eine sehr schöne Frage, die Sie da stellen. Denn die meisten Menschen wissen das gar nicht, dass alle Träume eine Struktur haben. Und diese Struktur wenn ich mal vereinfacht ausdrücken soll, zeigt im ersten Teil immer das Problemumfeld, im zweiten Teil den Zwiespalt, den wir noch nicht gelöst haben, und im dritten Teil die Lösung. Er ist ganz logisch aufgebaut.
Wo kommt diese Ordnung her? Aus der Biologie oder aus der Chemie unseres Gehirns?
Ich bin ein Mensch, der die geistige Seite des Lebens viel tiefer empfindet als die rein materielle Seite. Ich habe ja materiell viel geleistet durch den Aufbau der Klinik, aber nur durch die spirituelle Kraft, der man sich durch die Träume sehr öffnen kann. Man fühlt sich so geborgen und geführt und läuft nicht ewig Irrtümern nach. Und dieser Schatz, den wir da geschenkt bekommen haben, zeigt doch eigentlich, dass der ganze Kosmos Geist ist und dass dieser Geist sich im Materiellen offenbart und in jedem einzelnen Menschen individuell. Denn jeder Traum geht auf den einzelnen Menschen ganz persönlich ein. Man kann nicht zwei Träume vergleichen.
Frau Grön, muss man klug sein, um seine Träume verstehen zu können?
Ich glaube, dass man die Träume kriegt, die man verstehen lernen kann.
Die Traumforscherin Ortrud Grön in HR1. Gleich kommt unser Überraschungsgast. Und jetzt kommt der Überraschungsgast in HR1 Talk, Frau Grön, eine Frau, die von Ihnen aus gesehen ziemlich genau am anderen Ende Deutschlands lebt, im Norden, deren Beruf dem Ihren aber vermutlich gar nicht so fern ist. Sie lebt von ihrer Fantasie und wer weiß, vielleicht auch von manchem Traumbild. Würden Sie Frau Grön vielleicht einfach mal begrüßen, ohne schon Ihren Namen zu verraten?
Hallo Ortrud, erkennst du mich an der Stimme?
Verdammt, Entschuldigung.
Ja, bitte, bitte.
So schnell geht das nicht.
So schnell geht das nicht. Also pass auf, ich bin...
Ach so, die Ulla.
Ulla.
Ja,
die
Ulla.
Die Schriftstellerin Ulla Hahn, am Rhein aufgewachsen, in Hamburg lebend. Ihr jüngster Roman Aufbruch ist 2009 sehr gelobt worden. Danke, dass Sie mitmachen, Frau Hahn.
Ja, das ist mir doch eine Ehre.
Guten Tag.
Ach, Ulla, freue ich mich.
Wie sind Sie beide sich begegnet, Frau Hahn?
Wir sind uns begegnet vor fast 20 Jahren. Da hat mein Mann ein Check-up wegen seines Blutdrucks in der Lauterbacher Mühle gehabt. Eine der wunderschönsten Orte, zu dem es mich immer wieder hinzieht. Das ist einmal der Ort, aber da war dann auch eine ganz wunderbare Frau, die ich da kennengelernt habe. Und das hat sich dann in Gesprächen sehr schnell ergeben, dass wir uns sehr, sehr viel zu sagen haben.
Und Ihr erster Eindruck von Frau Grön, wissen Sie das noch?
Erster Eindruck von Frau Grön, das weiß ich noch ziemlich genau. Das ist eine Dame. Und zunächst hat die Ortrud mich auch ein bisschen eingeschüchtert.
Ja, oder? Ich war gar nichts mehr zu sagen. Da rechnen wir später drüber ab.
Sie beide sind einander, glaube ich, freundschaftlich verbunden. Kann
ja,
man das sagen?
Ja,
das kann man wohl sagen, ja.
Ich liebe die Gedichte von der Ulla Hahn. Ich liebe diese Art zu schreiben, dies von ganz innen herkommende Schreiben.
Sie sind sich sehr zugetan, haben beide aber auch sehr viel zu tun. Was hält Sie dennoch beieinander? Was verbindet Sie, Frau Hahn?
Uns verbindet, glaube ich, der beiderseitige Respekt vor unserer Arbeit. Zunächst einmal dieses Werk, das sie da aufgebaut hat, die Lauterbacher Mühle. Und dass Ortrud dann die Kraft gefunden hat, bevor das überhaupt modern war, zu sagen, ein Mensch ist Psychosomatik. Und das dann mit dieser unglaublichen Traumtheorie auf die Beine zu stellen, ja, da kann man nur sagen, Hut ab.
Ich bin ganz beschämt über die viele Liebe, aber ich nehme sie gerne an, gerne.
Frau Hahn, was empfinden Sie als besonders typisch für Frau Grön?
Dass sie weiß, was sie will und das mit Kraft und mit Liebe und auch mit Liebe durchsetzt. Und sie ist für mich so etwas wie eine Verkörperung von Kraft und Liebe.
Frau Hahn, was wünschen Sie, Frau Grön?
Dass sie das, was sie den Menschen gibt, gerade auch, wissen Sie, Sie müssten Frau Grön mal erlebt haben, wenn sie mit Träumen arbeitet. Das habe ich ja auch mit Ortrud gemacht. Das ist ja das Schöne, was uns auch verbindet. Die Poesie und die Träume, die haben ja eine Wurzel. Wir sind mal zusammen auch in Bayreuth gewesen, haben uns den Parsifal angeschaut. Und da sind wir auch zu einem Denkmal gegangen, das für den Richard Wagner steht. Und auf diesem Denkmal stehen folgende Verse. Mein Freund, das Grad ist Dichters Werk, dass er sein Träumen deut und merk. Glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn wird ihm im Traume aufgetan. All Dichtkunst und Poeterei ist nichts als Wahrtraumdeuterei. Und ich glaube, das ist im letzten Endes die Wurzel, die Ortrud und ich gemeinsam haben, aus der wir beide kommen.
Das haben Sie sehr schön gemacht, Frau Hahn.
Ja, also da muss ich mich auch bedanken. Das ist für mich was ganz besonderes Geschenk eben gewesen. Danke.
Die Schriftstellerin Ulla Hahn über die Traumarbeiterin Ortrud Grön. Ich danke Ihnen.
Gerne.
Tschüss, Frau Hahn.
Tschüss, Ulla.
Tschüss, Ortrud.
Ortrud Grön in hr1 nach den 11 Uhr Nachrichten ist sie auch noch da.
hr1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichhardt.
Willkommen. Die Therapeutin und Traumforscherin Ortrud Grön ist bei uns. Darüber freuen wir uns, Frau Grön. Guten Tag nochmal.
Guten Tag.
Auf die Frage, welchen Traum Sie sich gern erfüllen würden, haben Sie neulich mal geantwortet, ich möchte so leicht werden, dass der Humor von allein kommt. Das hört sich schön, aber für mich auch schön rätselhaft an. So leicht werden, dass der Humor von allein kommt. Was stellen Sie sich darunter vor?
Ich merke immer, wenn ich zu sehr in mein altes Pflichtdenken rutsche und mir die Leichtigkeit verweigere, dass ich dann auch nicht humorvoll bin. Also für mich ist Leichtigkeit und Humor miteinander verwandt.
Und Leichtigkeit ist eine Form von Freiheit?
Ja, es ist irgendwas Lustvolles. Man fühlt sich so beflügelt, befreit, ja. Und dann fallen einem auch die lustigsten Dinge ein, dann komme ich auch in Fahrt. Aber dazu brauche ich auch immer andere Menschen, also eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die auf dieser Ebene stattfindet, die macht mir natürlich am meisten Vergnügen.
Gleich kommt unser Fragebogen, Frau Grön. Leichtigkeit und Humor kann er gut vertragen, aber mit Ernst und Tiefsinn kommt er auch zurecht.
hr1 bewegt.
Sie hören hr1 Talk mit Ortrud Grön, die Träume erforscht und über Träume schreibt und die auch als Traumtherapeutin arbeitet. Unser Fragebogen möchte beantwortet werden. Frau Grön, wollen wir loslegen?
Ja.
Mein liebstes Privileg als Traumtherapeutin ist?
Anderen Menschen den Weg zu zeigen, wodurch sie sich befreien können, wodurch sie kreativ werden können, weil der Traum in den Bildern uns das beiden verrät.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn Menschen Deutung von mir verlangen. Deutungen sind für mich eine Anmaßung, die ich nicht liebe. Ich frage so lange den Patienten, bis er wie von selbst seine Bilder entschlüsselt.
Von meiner in diesem Jahr 50 werdenden Tochter habe ich gelernt,
sehr genau zu sein.
Ein Stück Butter, ein halbes Pfund, kostet so ungefähr.
Keine Ahnung, ich habe doch
eine Klinik,
nicht
ein.
Ich kaufe doch nicht mehr ein.
Mein Glück ist?
Dass ich immer wieder auf der Wanderung bin zu neuen Welten.
Pferde?
Nicht mehr, das ist leider Vergangenheit. Ich kann nicht mehr reiten jetzt.
Einsam?
Einsamkeit kenne ich gar nicht. Ich bin entweder in meinem Innersten mit den inneren Gefühlen und Gedanken so tief verbunden, dass ich da meine Heimat habe. Einsamkeit ist mir darum fremd. Ich bin aber auch wieder mit vielen Menschen zusammen und ausgesprochen gerne zusammen. Es hat beides seinen Platz.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat mich sehr wütend gemacht auf die Banker. Das kann ich nicht anders sagen. Weil ich denke, sie haben mit Geld spekuliert, das oft sehr armen Leuten gehört, die gerade ihren Lebensabend damit noch etwas anreichern wollten. Und was ich erwartet hätte, dass man den kleinen Sparern wenigstens die Verluste zurückgegeben hätte. Das wäre, wenn ich Banker gewesen wäre, hätte ich getan, wenn ich mich so getäuscht hätte.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass man sehr viel Geduld haben muss, die verschiedenen Auseinandersetzungen durchzustehen, weil so furchtbar viel Polemik stattfindet. Polemische Diskussion mag ich nicht. Ich wünschte mir, dass die Politiker alle so offen sind wie Obama.
Ich gehe wählen, weil?
Weil ich natürlich Anteil nehmen will an der Gestaltung unserer Heimat.
Schlaflosigkeit.
Schlaflosigkeit ist für mich ein Riesenthema, weil die voller Ideen ist. Wenn ich nicht schlafen kann, dann gehe ich nach innen und setze mich mit dem auseinander, was in mir hochkommt, auch manchmal, was ich im Inneren höre, und schreibe es auf und kämpfe da um die Erkenntnis, warum ich nicht schlafen kann. Es hat immer einen tiefen Grund.
Geht Ihnen das überhaupt je noch so, dass Sie sagen, ich habe geträumt, da ist was, aber ich erinnere mich nicht mehr?
Oh doch, das passiert mir natürlich genauso oft wie anderen Menschen. Das ist auch, glaube ich, ganz selbstverständlich. Wir werden ja geträumt, so sage ich das, und so habe ich es auch mal in einem Traumsatz bekommen. Aber es gibt da einen großen Teil Träume, die sich sofort entziehen, wenn man aufschreiben will. Ich habe in der Nacht einen Block neben mir liegen und schreibe sofort auf, wenn ich irgendwas erinnere. Aber das passiert mir auch oft, dass es dann wieder Wind weg ist.
Mein Lieblingsessen?
Oh. Eines meiner lieblichen Sauerkraut mit Bratwürstchen.
Ach, wie nett. Angela Merkel.
Angela Merkel hat mich zu Anfang sehr beeindruckt. Jetzt bitte ich Angela Merkel im Inneren oft, entschiedener zu werden und nicht das Opfer der vielen Auseinandersetzungen zu werden, die sie in ihrer Partei natürlich auch erleben muss.
Ortrud Grön beantwortet den hr1-Fragebogen. Ich danke Ihnen. Und gleich nach der Musik machen wir uns ans Träume verstehen. Sobald uns das hier gelingt. Sie hören hr1 Talk mit der Traumforscherin Ortrud Grön. Träume verstehen zu wollen, bedeutet ja, sich mit etwas sehr Intimem zu beschäftigen. Da lässt es sich kaum vermeiden, Frau Grön, etwas indiskret zu werden. Darf ich einfach mal mit Ihnen anfangen?
Ja.
Sie mussten in einem Traum mal mit Wladimir Putin schlafen, was offenbar nicht so schön war. Wie kam der Kerl in Ihren Traum?
Ja, also Putin ist für mich ein Eisschrank an Gefühlen. Und es war eine ungeheure Aufforderung vom Traum, meinen Gefühlen mehr Raum zu geben. Und da konnte der Traum kein härteres Bild wählen als ausgerechnet Putin.
Wer sind überhaupt die anderen Menschen in unseren Träumen?
Es geht nur darum, in dem anderen eine Eigenschaft in sich selbst genauer anzusehen und zu sehen, kann ich mich an dieser freuen, dann ist es eine Bestätigung und sonst muss ich mich verändern.
Unsere Traumfiguren sind also immer wir selbst.
Alles, was im Traum erscheint, sind Anteile in uns selbst.
Mit Putin war es ja nicht besonders schön im Traum, aber wir haben ja manchmal auch wunderbar erotische oder sexuelle Träume. Wofür steht Sexualität im Traum?
Ich habe in vielen Träumen festgestellt, dass die Sexualität ein geistiges Prinzip ist im Traum, ein Gleichnis für das geistige Prinzip zwischen Erkennen und Tun. Eine Frau empfängt neues Leben im Innern, das ist im Geistigen die Erkenntnis, und ein Mann zeugt aus sich heraus, das ist im Geistigen gesehen die Tat.
Und wenn eine Schlange auftaucht, ist immer etwas Sexuelles im Spiel?
Die hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Sexualität ist ja nur die untere Ebene. Der Traum arbeitet aber an unserer geistigen Kraft. Und die Schlange steht für das Triebbedürfnis. Ich will Leben erobern. Es gibt allerdings auch Schlangen, die ich im Traum töten muss, wenn mir das gelingt, weil das Schlangen aus der Kindheit sind, die von der Angst gesteuert werden. Angstgesteuerte Schlangen sind meistens im Traum schwarze Schlangen. Die anderen sind oft sogar ganz bunte Schlangen. Und das Wichtige ist, dass die Schlange sich immer häuten muss. Das müssen wir auch, wenn wir lebendig bleiben wollen. Denn dass die Schlange alles sehr gründlich verdaut, das müssen wir auch, wenn wir unser Leben in der richtigen Weise verwirklichen wollen. Dann wächst sie ihr ganzes Leben lang. Das sollten wir auch bis ans letzten Lebenstag vor Neugierde immer weiter wachsen. Und dann hat sie eine gespaltene Zunge. Mit dieser Zunge schmeckt die Schlange ihre Beute ab, ob sie sie nehmen will oder nicht. Und dasselbe müssen wir machen, wenn wir zwei Gefühle in uns haben. Dann müssen wir versuchen, dem Gefühl den Raum zu verschaffen, der unserer Sehnsucht entspricht und nicht der, der uns nur Sicherheit verspricht.
Ein Hund im Traum oder ein Baum, Wasser, helles Licht oder das Fliegen, wie erkennen wir, was das jeweils bedeutet?
Ich brauche eigentlich nichts anderes zu tun, als mir klarzumachen, was ist denn die wesentliche Eigenschaft von einem Hund. Jeder, den ich frage, sagt auf Anhieb, das ist die Treue und die Liebe, die er zu seinem Herrn hat. habe ich jetzt einen Hund vor mir, der strahlend glücklich vor meinen Füßen liegt, dann weiß ich, dass ich mit mir gut umgehe. Wenn er aber verletzt ist oder abgemagert, umherstreuen, dann weiß ich, dass ich mit der Liebe und Treue zu mir nicht liebevoll umgehe.
Den Fuchs bezeichnen Sie mal als den Seelenführer des Kindes.
Ja.
Wie kamen Sie darauf?
Der Fuchs baut sich sehr viel unterirdische Fluchtwege, lebt unter der Erde dann in einer Höhle, wenn er in Sicherheit sucht, und hat eben mehrere Auswege. Und dasselbe baut sich ein Kind durch seine Schutzhaltung. Man sagt auch Abwehrmechanismen. Und es geht immer darum, dem Kind muss ich diese Schutzhaltung zugestehen. Das brauchte das Kind. Aber wenn ich erwachsen werde, muss ich die Schutzhaltung ablegen können, weil ich die Angst des Kindes nicht mehr haben muss. Ich bin ja inzwischen auf dem Weg zu meiner Souveränität.
Ortrud Grön in HR1. Um Träumen und Leben geht es nachher auch noch. Mit Fritz Reichert und der Traumforscherin Ortrud Grön, die ihr Leben lang, auch schon bevor sie sich der Arbeit am Verständnis der Träume widmete, enorm viel gearbeitet hat. Und auch wenn die Traumarbeit für Sie sowas ist wie ein Lebenselixier, Frau Grön, gibt es bestimmt Momente, in denen Sie mal die Nase voll haben und Entspannung brauchen. Was machen Sie dann?
Ja, wenn mich jemand darum bittet, einen Traum zu erarbeiten, komme ich in große Schwierigkeiten, weil ich fast nie Nein sagen kann. Aber ich bin dabei, es gerade zu lernen.
Spielen Sie ein Instrument?
Nein, ich habe einmal als Kind Gitarre gespielt. Aber
mit Bedauern oder jetzt keines zu spielen? Oder?
Ich glaube, Bedauern wäre zu viel gesagt. Ich weiß, dass es nicht zu meinem Leben dazu passte. Ich musste andere Kräfte entwickeln.
Da Sie sich als Klassikliebhaberin kein Lied aus dem Plattenschrank von HR1 wünschen können, haben wir eins für Sie ausgesucht, einen hübsch gesungenen Tagtraum. Lassen Sie das durchgehen?
Soll ich jetzt etwa Nein sagen?
Dann kommt jetzt also, ich deute das als Ja, Daydream von A Loving Spoonful.
Why a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.
Die Therapeutin und Traumforscherin Ortrud Grön, unser Gast heute hier in HR1 Talk, ist bei ihrer Arbeit auch auf die alten Ägypter und ihre Ideen und Hieroglyphen gekommen. Aber was haben unsere Träume, Frau Grön, mit den alten Ägyptern zu tun?
Die alten Ägypter haben ja einen ungeheuren Götterhimmel, der aus lauter Tieren besteht. Das fiel mir auf. Da habe ich mich gefragt, was bedeuten denn die Tiere als Götter? Und dann bin ich in die Forschung auch da hereingegangen und habe festgestellt, dass da eine ganz tiefe Logik in den ägyptischen Mythologien ist, in den Tieren emotionale Verhaltensweisen des Menschen zu schildern und emotionale Aufgaben des Menschen zu schildern. Also wenn sie zum Beispiel den Falkengott als den höchsten Gott erleben, ist das die Freiheit pur, die man immer wieder neu erkämpfen muss, das ganze Leben lang. Und deswegen wird er auch als der höchste Gott dargestellt. Wobei ich betonen möchte, dass die nicht Gott meinten, sondern in diesen ganzen Tieren sind die Lebenskräfte des Menschen dargestellt, die damals die alten Ägypter mit Gott bezeichnet haben, als die göttlichen Kräfte, die wir Menschen brauchen. Zum Beispiel die Kuhgöttin. Kuhgöttin Hathor ist ein wunderbares Gleichnisbild, weil die Kuh hat 4 Mägen, muss also alles sehr gründlich verdauen, um neues Leben aufziehen zu können. Das müssen auch wir. Und die Kuhgöttin, weil sie das eben verkörpert, wird zur Tanz- und Glücksgöttin. Jetzt stellen Sie sich mal eine Kuh vor, die Tanz- und Glücksgöttin ist. Das ist ein für mich immer wieder köstliches Bild. Es geht um den Inhalt, um die Besonderheit eines Tieres. Und dann merkt man, dass nach und nach die ganze Mythologie von Isis und Osiris die emotionalen Kräfte in Bildern schildert, die uns begleiten, wenn wir das Leben suchen und wenn wir es neu finden wollen. Und Vor allen Dingen, wenn wir an das, was in uns als Kind nicht leben durfte und sterben musste, weil wir Angst hatten, das Leben zu lassen, wenn wir das befreien wollen in uns. Dafür haben die Ägypter einen ungeheuren Schatz an Wissen in Bildern ausgedrückt.
Sie sind jetzt auch gerade von einer Reise nach Ägypten zurückgekommen. Kann man dann sagen, es zieht sich tatsächlich eine Linie von dieser alten Vorzeit bis in unsere Tage und vermutlich auch noch in die kommenden Tage?
Also ich denke, dass die ganzen Bilder, zum Beispiel auch das Krokodil, das eine wunderbare Rolle spielt für die Aggressionen, dass diese Themen immer in unseren Träumen weiterleben. Ich kenne unendlich viele Tierträume, wo Menschen vom Krokodil erfahren, ob sie eine zerstörerische Aggression haben oder eine heilsame Aggression haben. Oder wenn sie im Traum eine Kuh auf der Weide sehen, dann kann es die Aufforderung sein, du musst besser wiederkäuen. Es wird Zeit, dass du das verstehst, um was es jetzt geht. Oder ein Vogel, der durch die Luft fliegt und abstürzt, da kann ich mir sofort klar machen, der Traum antwortet ja meistens auf den Tag vorher. Wo habe ich gestern meine Freiheit verspielt? Da gehe ich gleich in die Erinnerung und irgendwo ist dieser Augenblick gewesen und ich kann dann mir vornehmen, beim nächsten Mal anders zu reagieren.
Was ist eigentlich mit dem Erträumen der Zukunft? Ich bilde mir ein, das sei mir mindestens einmal passiert. Oder ist sowas für Sie nur ganz platter Zufall?
Zukunftsträume, da bin ich sehr zurückhaltend. Ich höre es und bin überzeugt, dass es da stimmt von Menschen, die gerade einen Angehörigen verlieren und von dem Tod des Angehörigen geträumt haben. Da spüre ich, da ist was Wahres dran. Aber viele deuten die Träume als Zukunftsvision, meinen Werten viel zu leichtfertig. Ich bin da kaum mit konfrontiert.
Ortrud Grön in HR1. Gleich geht's weiter. Traumforscherin Ortrud Grön ist zu Gast in HR1. Sie hat mal gesagt, Träume sind für mich ein Gespräch mit Gott. Aber ein Gespräch ist doch ein Dialog, Frau Grön. Beide sprechen miteinander. Wo findet in Ihrer Vorstellung beim Träumen das Gespräch statt?
Der Traum hat ja eine Sprache. Ich schreibe ihn ja auf. Also das ist für mich das gesprochene Wort aus dem spirituellen Bereich, der mir helfen will, leben zu lernen. Und der Dialog ist, dass ich die Bilder aufnehme und versuche zu enträtseln. Dieses Enträtseln hat einen tiefen Sinn, weil ich setze mich dann ganz anders mit mir auseinander, wenn ich so einen verschlüsselten Traum habe. Und den Dialog führe ich auf diese Weise, indem ich das, was mir Gott schenkt, als Wissen von mir selbst wirklich zu entschlüsseln suche und neu leben lerne.
Sie fühlen sich im Gespräch mit Gott, aber aus der Kirche sind Sie ausgetreten.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Das passt gut zusammen, wollte ich gerade sagen.
Ja, bitte.
Weil ich die dogmatische Weise der Kirche nicht integrieren kann. Ich sehe die ganzen Bilderreichtum der Bibel viel, viel mehr von meiner Traumarbeit her. Die Bilder haben eine so tiefe Bedeutung und es wird den Menschen nicht mehr nahegebracht. Was die Taufe eigentlich sagt, ist ein Wassersymbol. Das Wasser bedeutet im Traum immer einen ungeheuren Klärungsprozess in unserem Gefühlsleben, der stattfinden soll. Und um diesen Klärungsprozess geht es meines Erachtens auch in der Taufe. Aber das wird nur so pauschal mitgeteilt, so dass mir das einfach fehlt, dass die Kirche nicht in ihre Bilder wirklich so liebevoll eindringt und die so liebevoll vermittelt, wie sie gemeint sind.
Und wenn einer nicht an Gott glaubt, wie kann der dann seine Träume verstehen?
Ja, kann er genauso gut verstehen, denn er kriegt materielle Bilder, die er geistig verstehen lernen muss. Ob er nun sich darum Gedanken macht, was wohl hinter dieser ungeheuren Kraft der Träume steht, ob das wirklich seine Neuronen da oben sind oder ob da noch eine andere Kraft im Leben im Werke ist, das ist seine Entscheidung.
Als Therapeutin arbeiten Sie für den inneren Frieden und die innere Freiheit Ihrer Patienten, nehme ich an. Haben Sie auch mal Interesse an einem politischen Engagement verspürt?
Oh ja, das hätte mich auch sehr gelockt. Aber ich bin ärgerlich und traurig, dass unsere Politiker so viel Schlagabtausch machen und nicht auf den anderen wirklich eingehen. Also ich stelle mir Diskussionen auch für die Bevölkerung ganz anders vor. Ich denke, die Kunst der Traumarbeit ist die Frage an den Träumer. Und die Frage sollte immer das Hauptmittel sein, den anderen erreichen zu wollen. Wenn ich ihn sehr tief frage, kriege ich andere Antworten, als wenn ich nur so einen Schlagabtausch mache.
Was glauben Sie, Frau Grön, ist der Sinn unseres Lebens?
Ich glaube, dass es darum geht, Leben zu begreifen. Das sage ich jetzt erstmal ganz einfach. Leben als eine ungeheure, tiefe Quelle von Liebe zum Lebendigen.
Zum Schluss, Frau Grön, möchten wir von unseren Gästen immer gern, wenn Sie auch mögen, etwas auswendig hören, falls Ihnen etwas in den Sinn kommt.
Einen kurzen Traumtext. Der Traum erkennt die Freiheit, die zu klein geblieben ist.
Da kann man drüber nachdenken.
Da kann man drüber nachdenken.
Ortrud Grön in HR1. Ich danke Ihnen sehr, Frau Grön. Ich danke auch fürs Zuhören. Hier kommt gleich die Hörerhitparade. HR1 Talk nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie das Gespräch mit Frau Grön noch einmal hören möchten, Sie finden es nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de. Schönen Sonntag.